ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Der Fall, über den wir heute berichten, hat viele Besonderheiten. Eine junge Frau, die spurlos verschwindet in einem sonst so idyllisch wirkenden Ort in Bayern. Tausende Spuren, aber keine, die wirklich zielführend zu sein scheint. Und eine Boulevard-Sensationsgier, die bei der Jagd nach Schlagzeilen beinahe die Menschen hinter dem Fall zu vergessen droht. Es handelt sich um den Fall Mareike G., die im Oktober 2003 im kleinen Ort Waldmünchen in Bayern vermisst gemeldet wird. Niemand kann sich das Verschwinden der 20-Jährigen erklären, denn Mareike hatte gerade begonnen, sich ein eigenes Leben aufzubauen.
Als wir die Wohnung betreten haben, haben wir zunächst nichts festgestellt, was auf ein Gewaltdelikt hindeuten könnte.
So erinnert sich Stefan Halder. Er ist damals der leitende Ermittler der Kriminalpolizei Regensburg, die schon kurz darauf die Ermittlungen übernimmt. Denn es gibt doch auch ein paar Ungereimtheiten, die Ermittler stutzig machen, wie die verschlossene Wohnungstür.
Dass die Wohnung versperrt war, war nach Aussage der Mutter eher unüblich. Mareike war ein Mädchen, die, wenn sie die Wohnung verlassen hatte, die Türe nur ins Türschloss gezogen hat.
Es folgen wochen- und monatelange sehr aufwendige Ermittlungen mit umfangreichen Spurensicherungen, Befragungen, Theorien. Dann gerät der Ort in die Schlagzeilen, weil sich gleich mehrere junge Menschen dort das Leben nehmen oder es versuchen. Es wird spekuliert, ob sie etwas mit dem Fall Mareike zu tun haben. Doch Mareike selbst bleibt verschwunden. Bis schließlich ein Team der operativen Fallanalyse hinzugezogen wird und nochmal alles neu betrachtet.
Die Ausgangslage, die sie hatten, das war ein Vermisstenfall. Was eigentlich ungewöhnlich ist für uns. Wir haben keine Leiche, wir haben keinen Tatort. Und der Vermisstenfall lag schon eine gewisse Zeit vor. Im Oktober ging das Ganze ja los und wir wurden dann kontaktiert mit der Fragestellung, ob wir da unterstützen können. Weil eben sie weiterhin vermisst war und die Umstände dieses Vermisstenfalls aber doch sehr seltsam waren.
Seltsame Umstände und furchtbare Gefühle. Leider sollen sich die nach langen Monaten des Wartens und des Hoffens auch bestätigen. Doch der Fall zeigt, wie wichtig die Arbeit von Fallanalytikern bei Ermittlungen sein kann, wenn sie festzustecken scheinen. Genau darum, um die Details des Falls Mareike G. und wie die Ermittler schließlich doch eine vielversprechende Spur ausmachen können, darum geht es heute im ARD Crime Time Podcast zu hören in ARD Sounds. Mein Name ist Anne Eichhorn. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Journalist Sandro Gerber. Sandro hat sich 2015 mit dem Fall befasst. Hallo Sandro, schön, dass du dir wieder die Zeit für uns nimmst und mit uns über den Fall sprichst.
Sehr gern. Hallo Anne, schön wieder hier zu sein.
Der Fall ist von 2003, habe ich gerade gesagt. Du hast dich mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, mit Daniela Haarhoff, Christian Gneupel und David Kopp, nochmal gut 10 Jahre später damit befasst und einen Film darüber gemacht. Wie erinnerst du dich denn an den Fall Mareike G. jetzt so im Nachhinein?
Ja, zum Film kam es Anfang 2015. Da lag Mareikes Verschwinden schon über 10 Jahre zurück. Und was diesen Fall für mich bis heute herausragend macht, die Ermittler hatten praktisch nichts in der Hand. Keine Leiche, keinen Tatort, keine heiße Spur, das hattest du schon gesagt. Dafür aber fast 100 Menschen im Umfeld des Opfers. Und jeder Einzelne hätte theoretisch etwas wissen können. Das ist so gewissermaßen der Albtraum jedes Kriminalisten. Ja, und dann passiert etwas, das es so vorher noch nicht gegeben hat. Ein Profiler wird auf einen, nämlich auf diesen Fall angesetzt. Ein Fall, in dem es nichts zu analysieren gibt. Wie gesagt, kein Opfer, keinen Ort des Verbrechens. Damals war das absolutes Neuland und dass wir genau diesen Mann Jahre später auch für unseren Film gewinnen konnten, war für mich das eigentliche Highlight der Produktion und natürlich auch, wie sich diese ganze Geschichte dann entwickelt hat. Aber dazu kommen wir ja später noch im Detail.
Und die Ermittler, die an dem Fall beteiligt waren, die werden wir hier heute auch noch öfter hören, mit Einschätzungen, die sie euch damals 2015 zu dem Fall gegeben haben. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück an den Anfang. Sandro, Oktober 2003 haben wir eingangs genannt. Wann und wo genau beginnt denn dann der Fall Mareike G.?
Ja, richtig. Es ist Mitte Oktober 2003, genauer gesagt der 14. Oktober, als Mareikes Mutter bzw. der damalige Lebensgefährte der Mutter zur Polizei geht und Mareike als vermisst meldet. Der Auslöser war, Mareike ist am Tag zuvor nirgendwo aufgetaucht, nicht auf der Arbeit, nicht bei einem verabredeten Termin. Und wer Mareike kannte, wusste sofort, das passt nicht zu ihr, überhaupt nicht. Zur Einordnung nochmal, wir sind in Waldmünchen, tief im Bayerischen Wald, ein Städtchen mit gerade mal 7000 Einwohnern. Ein Ort, in dem so ziemlich jeder jeden kennt und wenn es auch um drei Ecken ist. Waldmünchen liegt etwa eine Autostunde nordöstlich von Regensburg, direkt an der tschechischen Grenze. Und man kann sagen, eigentlich schien die Welt dort noch in Ordnung zu sein, wie man so schön sagt, zumindest eben bis zu jenem Tag im Oktober 2003.
Okay, das heißt, sie kommt nicht zur Arbeit, sie erscheint nicht zu verabredeten Terminen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, absolut untypisch. Sie hat sich nicht krank gemeldet und das hätte sie garantiert immer getan, das ist sicher. Und es kommt noch etwas anderes dazu. An diesem Tag war sie mit ihrer Mutter verabredet. Auch da nichts, kein Anruf, keine Nachricht, keine Mareike.
Du hattest es gerade schon angeschnitten. Sie wurde unter anderem als zuverlässig beschrieben, hätte sich also abgemeldet, wenn irgendwas dazwischen gekommen wäre, sie krank geworden wäre und so weiter. Beschreib uns doch gerne noch mal ein bisschen genauer, wie die Lebensumstände damals aussahen.
Mareike ist damals 20 Jahre alt. Ihr Leben liegt sozusagen noch vor ihr. Ursprünglich kommt sie aus Brandenburg. Nach der Wende zieht die Familie nach Waldmünchen. Mareike ist da gerade mal 12, 13 Jahre alt. Sie arbeitet als Textilarbeiterin und sie hat gerade einen ganz großen Schritt gewagt, nämlich die erste eigene Wohnung. Dafür hat sie extra einen kleinen Kredit aufgenommen für die Einrichtung für ihr neues eigenes Leben. Ihre Mutter hat Mareike in einem sehr jungen Alter bekommen. Beide hatten ein besonders enges Verhältnis, das kann man sagen.
Und die familiären Verhältnisse darüber hinausgehend? Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, Mareike hat außerdem eine jüngere Schwester und einen riesigen Freundeskreis. Mareike ist beliebt, wirklich beliebt. Gerade aber ist sie wieder Single. Die Trennung von ihrem Freund liegt erst kurz zurück. Und zusammenfassend kann man sagen, Mareike ist eine lebenslustige junge Frau. Sie ist oft unterwegs und dokumentiert auch ihr Leben sehr gern mit Schnappschüssen aller Art, mit Bildern. Also sie fotografiert viel. Die Fotos hängen überall bei ihr in der Wohnung. Und das ist ein Detail, das später in diesem Fall noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Und Mareike hat eine kleine Mitbewohnerin, eine Katze.
Okay, das heißt, es war jetzt nicht irgendwie bekannt, dass sie mit jemandem Streit gehabt hätte oder auch, weiß ich nicht, neue Wohnung, viel Party, Streit mit Nachbarn gehabt haben könnte oder so. Darüber ist nichts bekannt.
Nichts. Kein Streit, keine Konflikte, keine Sorgen. Und genau das macht die Sache so rätselhaft.
Okay, was weiß man denn darüber, was Mareike vor ihrem Verschwinden noch gemacht hat?
Vor der Vermisstenmeldung liegt ein ganz normales Wochenende. Nichts deutet auf das hin, was kommt. Samstagabend ist Mareike noch auf einer Geburtstagsfeier. Sie feiert, sie lacht. Ein Abend wie so viele zuvor. Die Ermittler rekonstruieren später. Früh am Sonntagmorgen, dem 12. Oktober, kommt sie nach Hause. Es ist das letzte Mal, dass sie ihre Wohnung betritt.
Und das Nächste, was wir wissen, ist, dass sie am Montagmorgen nicht zur Arbeit erscheint. Was passiert dann?
Mareike war an diesem Tag eigentlich auch mit ihrer Mutter verabredet. Aber auch dort erscheint sie nicht. Und die Mutter hält es dann nicht mehr aus, fährt zur Wohnung ihrer Tochter. Als sie da ankommt, hört sie schon von draußen die Katze jammern. Das Tier hat offensichtlich seit Stunden nichts zu fressen bekommen. Und dann bemerkt die Mutter etwas, was ihr sehr ungewöhnlich vorkommt, nämlich, dass die Tür verschlossen war. Und das hat Mareike nie gemacht. Sie hat immer grundsätzlich die Tür einfach zugezogen. Das hat die Mutter damals schon sehr gewundert und sie wusste eben nicht, warum das jetzt so ist. Dann hat sie einen Schlüsseldienst gerufen, um überhaupt in die Wohnung reinzukommen, weil ja abgeschlossen war. Und drinnen hat sie dann nichts Auffälliges gesehen. Erstmal nichts. Alles wirkte normal. Kein Chaos, keine Kampfspuren, nichts, was ins Auge springt. Und genau das ist das Unheimliche. Die Mutter hat dann alle Freunde von Mareike abtelefoniert. Den einen, den anderen. Hat irgendjemand Mareike gesehen? Die Antworten waren immer dieselben. Nein. Und dann blieb nur noch das eine, die Vermisstenmeldung bei der Polizei.
Vielleicht einmal kurz zur Transparenz. Ihr habt damals auch ein Interview mit der Mutter von Mareike geführt, 2015. Das ist auch in eurem Film vorgekommen. Wir haben für diese aktuelle Folge nochmal auf verschiedenen Wegen versucht, die Mutter zu kontaktieren, sie über die Veröffentlichung dieser Folge zu informieren. Wir haben allerdings leider keine Rückmeldung bekommen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir nur an vereinzelten Stellen aus dem Interview zitieren, aber hier ansonsten keine Ausschnitte aus dem Interview verwenden. Jetzt ist Mareike 20 Jahre alt gewesen. Das heißt, sie hätte ja auch einfach entscheiden können, irgendwo anders ein neues Leben zu beginnen. Wie reagiert dann jetzt also die Polizei?
Erstmal passiert in so einem Fall ja alles routinemäßig. Eine 20-jährige, volljährige junge Frau, die kann ja auch mal spontan wegfahren, denken sich viele, also eigentlich kein Grund zur Panik, eigentlich. Aber hier ist dann weiteres Merkwürdiges geschehen, denn es meldete sich eine Nachbarin. Und was sie erzählt, verändert dann alles. In der Nacht von Mareikes Verschwinden hat sie nämlich Klopfgeräusche gehört und Hilferufe. Und sie ist nicht die Einzige, die etwas gehört hat. Es gab auch eine Frau, die zufällig im Hotel gegenüber übernachtet hat. Und auch sie hat in dieser Nacht etwas gehört und meldet es der Polizei. Spätestens jetzt haben alle Alarmglocken geschrillt. Die Kriminalpolizei Regensburg wird dann eingeschaltet. Ungewöhnlich schnell für einen Vermisstenfall, muss man dann sagen, weil, wie ich anfangs schon erwähnt habe, bei einer 20-Jährigen, da wird nicht so schnell ermittelt. Doch hier ist es eben kein normaler, gewöhnlicher Vermisstenfall mehr. Die Ermittler hatten da eben sehr schnell ein ziemlich feines Gespür.
Und in diesem Fall ist das dann der Leiter der Ermittlungsgruppe, Stefan Halder, und sein Team. Sie schauen sich jetzt in Mareikes Wohnung um, machen Filmaufnahmen und sammeln erste Eindrücke.
Die Wohnung sah für eine 20-Jährige normal aufgeräumt aus. Wir haben keine Kampfspuren oder Ähnliches feststellen können. Im Flurbereich haben wir festgestellt, dass der Mantel, Turnschuhe fehlen, der Schlüsselbund fehlte und wir konnten in Erfahrung bringen, dass die Wohnung versperrt war. Im Schlafzimmer war es so, dass das Kopfkissen überzogen war, die Zudecke noch nicht und auch das Spannbetttuch war noch nicht aufgebracht auf das Bett. Der Rollladen war heruntergelassen, das Fenster war gekippt. Für uns war das ein Anzeichen dafür, dass Mareike Vorbereitungen getroffen hat, um bald ins Bett zu gehen. Wir konnten auch feststellen, dass der Wecker gestellt war. Sie hätte am 13. Oktober Frühschicht gehabt. Der Wecker war auch eingeschaltet. All das waren für uns Indizien dafür, dass, wenn Mareike die Wohnung freiwillig verlassen hat, sie das Ganze nur kurzfristig geplant hatte. Jedoch stand hier im Widerspruch dazu die Angaben der Zeugin, dass sie Hilferufe und Klopfgeräusche gehört hat.
So beschreibt es der damalige Leiter der Ermittlungsgruppe Stefan Halder von der Kripo Regensburg. Also wenn, dann hat sie eher spontan die Wohnung verlassen, hat er gerade gesagt. Was gibt es denn sonst noch so, was den Ermittlern auffällt?
Ja, der wäre zum einen das halb bezogene Bett. Das ist nur der Anfang. Je genauer die Ermittler hinschauen, desto mehr Ungereimtheiten tauchen auf. Auf dem Wohnzimmertisch steht noch Essen. Essen, das eigentlich längst hätte im Kühlschrank sein müssen. In der Küche liegen Glasscherben und dann finden die Kriminalisten noch Haare. Haare, die aussehen, als wären sie ausgerissen worden.
Also doch Gewalt, die hier vielleicht passiert sein könnte?
Genau, das ist das Problem. Nichts davon passt irgendwie zusammen. Für kein einziges dieser Details gibt es eine harmlose Erklärung, aber eben auch keinen Beweis für ein Verbrechen. Man kann sagen, die Ermittler stochern im Nebel und die Spurensuche wird jetzt zur Mammutaufgabe. Denn wir erinnern uns, Mareike war lebensfroh, hat gern gefeiert, oft genug in ihrer eigenen Wohnung. Das heißt, Spuren von Dutzenden Menschen überall in der Wohnung.
Für die Spurensicherung war damals Tatortermittler Gerhard Knorr verantwortlich. Heute ist er in Pension und noch bei der Gewerkschaft der Polizei aktiv. Damals 2015 hat er euch aber im Interview eindrücklich beschrieben, wie aufwendig damals diese Arbeit war.
Es waren wohl insgesamt so rund 2600 Spuren. Es hat einigermaßen zeitnah vor dem Verschwinden eine Feier stattgefunden und es waren jede Menge an Spuren in der Wohnung, Zigarettenkippen, im Bad, überall an den Wänden, Fingerspuren, wo sich Leute abgestützt haben, wo sich Leute aufgehalten haben. Also das war eine sehr komplexe Geschichte, die nicht so, wie man es im Fernsehen oft sieht, auf einen halben Tag erledigt war, sondern wir haben wirklich in dieser Wohnung über mehrere Tage hinweg Spuren gesichert.
Und jetzt erinnern wir uns kurz, du hattest von mehr als 100 Freunden und Bekannten gesprochen. Die werden jetzt alle befragt.
Eigens dafür wird eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich durch diesen Berg an Befragungen durcharbeitet. Im Kern sind es rund 50 Personen und ein enger Kreis von etwa 15 Leuten, die besonders intensiv durchleuchtet werden. Nicht zu vergessen, ich hatte es schon gesagt, Waldmünchen ist klein. Die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die kennen sich alle. Jeder ist mit jedem irgendwie verbunden. Es ist ein Geflecht, in dem sich die Wahrheit unter Umständen auch gut verstecken lässt.
Und diese Umstände haben den Fall jetzt auch nicht unbedingt leichter gemacht für Ermittler Stefan Halder.
Die Problematik in diesem Fall war, dass das Ergebnis der Untersuchungen ergeben hat, dass sämtliche Personen, denen die Spuren zugeordnet werden konnten, sich legal in der Wohnung von Mareike aufgehalten haben. Das heißt, es waren alles Freunde oder Bekannte von Mareike.
Und von denen war demnach auch so keiner richtig auffällig, verstehe ich so.
Zunächst nichts. Kein Verdächtiger, keine heiße Spur. Aber dann macht die Spurensicherung doch einen Fund. Ein winzig kleiner Blutfleck direkt am Eingang von Mareikes Wohnung. Die DNA-Analyse liefert einen Treffer. Das Blut stammt von ihrem Arbeitskollegen. Dem Mann, der auf ihren Partys ein- und ausging, das klingt jetzt verdächtig, ja, aber er hat da eine ganz simple Erklärung und die klingt auch plausibel. Er leidet häufig unter Nasenbluten und, das ist der Punkt, andere aus dem Umfeld bestätigen das. Die Spur verpufft also.
Und abgesehen davon schöpfen die Ermittler auch bei der Suche nach Mareike alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus. Das hat Ermittler Stefan Halder im Interview damals erklärt.
Parallel zu unseren Vernehmungen haben wir selbstverständlich Suchmaßnahmen durchgeführt. Wir haben mit Rettungshundestaffel, mit Polizeihunden, mit Hubschraubern, mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach Mareike gesucht. Nachdem Waldmünchen auch ziemlich nahe an der bayerisch-tschechischen Grenze liegt, haben wir auch die Fahndung im tschechischen Grenzgebiet durchgeführt mit Hilfe der tschechischen Kollegen. All diese Suchmaßnahmen brachten keinen Erfolg.
Gehen wir mal kurz zurück zu den Befragungen von den ganzen Freunden und Bekannten. Was ergeben die denn?
Die Befragungen zeichnen ein klares Bild von Mareikes letzten Stunden. In der Nacht auf den 12. Oktober, also eher am frühen Morgen, kommt sie von der Party nach Hause. Müde, aber gut gelaunt, kann man annehmen. Sie legt sich schlafen. Nichts deutet darauf hin, dass irgendetwas nicht stimmt.
Nachdem sie ausgeschlafen hatte, hat sie noch mit einer Freundin telefoniert. Ihr Freundin wollte sich noch mit ihr treffen. Und Mareike hat ihr gegenüber allerdings gesagt, dass sie keine Lust mehr habe. Außerdem wäre sie müde und sie müsse am nächsten Tag aufstehen und sie würde gerne ins Bett gehen.
Ja, später an diesem Tag gibt es noch eine letzte Beobachtung. Ein Freund will sie am Abend gegen 20 Uhr besuchen. Durchs Fenster, Mareikes Wohnung liegt im Erdgeschoss, sieht er sie auf dem Sofa liegen, schlafend, friedlich. Er will sie nicht wecken und geht wieder.
Und wenn wir jetzt hören, er ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat, aber auch bei ihm führen die Ermittlungen nicht weiter?
Auch bei ihm führen die Ermittlungen nicht weiter. Er ist zu diesem Zeitpunkt nicht verdächtig. Er hat schlicht das gesehen, was er gesehen hat. Vermutlich aber ist er der letzte Zeuge, der Mareike lebend gesehen hat.
Was kannst du denn darüber erzählen, wie erlebt Mareikes Familie diese Situation, diese Ungewissheit?
Ja, die Mutter hat geäußert, dass sie sich vorgekommen ist wie in einem allerschlimmsten Albtraum. Das kann man natürlich verstehen. Und sie hat aber fest daran geglaubt, dass ihre Tochter noch lebt. Und sie hat eben alles versucht, was sie machen kann. Also sie konnte nicht einfach zu Hause sitzen und warten. Sie musste etwas tun, das war klar. Also nimmt sie die Suche selbst in die Hand. Sie hat Plakate gedruckt, aufgehangen, gesucht Tag für Tag, weil ihre Tochter, hat sie geglaubt, ist irgendwo da draußen. Und die Mutter ist natürlich nicht allein. Freunde und Bekannte stehen ihr bei. Und mittendrin ist auch Mareikes Arbeitskollege. Er unterstützt die Mutter, besucht sie regelmäßig, ist immer zur Stelle. Und was kann man dazu noch sagen? Die Mutter klammert sich wirklich an jeden Funken Hoffnung. Sie klammert sich an jede Chance. Sie spricht praktisch mit jedem in Ort. Wer weiß was, wer hat was gesehen, wer schweigt. Sie lässt nicht locker. Das kann sie nicht, logischerweise, verständlicherweise. Es geht ja um ihre Tochter.
Und dann passieren Dinge, die den kleinen Ort Waldmünchen bundesweit in die Schlagzeilen bringen und die Ermittlungen auch noch mal ordentlich aufwirbeln. Wir machen einen kleinen Zeitsprung zu Anfang November 2003, also ungefähr 3 Wochen nach Mareikes Verschwinden. Denn da erschüttern kurz nacheinander 2 Todesfälle den kleinen Ort, allerdings keine natürlichen. Und eine kurze Info, wir werden in den kommenden Minuten hier über Suizid sprechen. Wer das nicht hören möchte, der kann die nächsten ungefähr 5 Minuten überspringen. Sandro, was passiert denn jetzt in Waldmünchen?
Ja, innerhalb kürzester Zeit nehmen sich 2 junge Menschen das Leben. Ein 15-jähriges Mädchen und ein 21-jähriger junger Mann. Beide, muss man sagen, waren mit Mareike befreundet. Und dann gibt es noch eine weitere junge Frau, die einen Suizidversuch unternimmt, aber sie überlebt und kommt dann in psychiatrische Behandlung. Auch sie kannte Mareike.
Das heißt, das dürfte jetzt wahrscheinlich ordentlich aufgeschreckt haben, die Menschen im Umfeld und in Waldmünchen?
Ja, die Mutter hat sich darüber natürlich auch Gedanken gemacht. Die hat das natürlich auch erfahren, war total schockiert und wusste, dass es Bekannte von Mareike sind. Für sie stellte sich jetzt die Frage, Haben die jungen Menschen irgendwas von Mareikes Verschwinden gewusst? Hatten sie irgendwas damit zu tun? Das ging ihr durch den Kopf. Die Ermittlungen wiederum der Polizei, die haben dann etwas ganz anderes zutage gefördert. In Mareikes Umfeld wurden auch Drogen konsumiert, weiche Drogen, Partydrogen. Für die Ermittler war das dann ein echtes Problem, denn potenzielle Zeugen halten dann möglicherweise Informationen zurück. Sie erzählen nicht alles aus Angst, dass ihr eigener Drogenkonsum auffliegt. Und sie haben dann praktisch nicht gewusst bei ihren Ermittlungen, ob sie gerade die ganze Wahrheit hören von denen, die sie gerade befragt haben, oder ob es eben nur die halbe Wahrheit war.
Erschwert das Ganze also nochmal zusätzlich, weil man nicht weiß, ist man jetzt hier gerade auf einem richtigen Weg oder weiß man überhaupt die ganzen Tatsachen, die dazu gehören? Ja, sehr schwierig. Was kommt denn dann schließlich raus? Haben diese Suizide tatsächlich was mit dem Fall Mareike zu tun?
Nein, es gibt dann ein ganz klares Ergebnis. Die Gründe für die Suizide liegen im Persönlichen. Mit Mareikes Verschwinden haben sie nichts zu tun. Trotzdem entscheidet sich die Polizei dann zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie beruft eine Pressekonferenz ein, nicht wegen der Ermittlungen, sondern um weitere Suizide unter jungen Menschen in der Region zu verhindern.
Allerdings hat die Aktion eine ganz andere Wirkung als gedacht. Das beschreibt Stefan Halder, der Ermittler.
Ziel dieser Pressekonferenz war, auf Hilfsangebote hinzuweisen, die im Falle von Suizidgedanken im Landkreis Cham bestehen würden. Allerdings wurde hier durch die Boulevardpresse ein Verschwinden von der Mareike mit den Suiziden thematisiert. Und dies sollte uns auch die gesamten Ermittlungen weiter begleiten.
Also statt die Lage zu beruhigen, hat man jetzt für noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt.
Genau. Und auch der Druck auf die Ermittler wächst weiter, denn man kann sagen, ganz Deutschland schaut jetzt auf dieses kleine Städtchen im Bayerischen Wald. Und natürlich sind auch die Medien längst auf diese Geschichte aufmerksam geworden. Die Welt am Sonntag titelt am 30. November 2003 Stadt der lebensmüden Mädchen und zeichnet das Bild eines angeblich fatalen Geflechts aus Drogen, erzwungenem Sex und Erpressung. Der Bayerische Rundfunk zitiert in einem Beitrag aus dieser Zeit sogar einen Informanten, der von einem Drogendealer spricht, einem Mann, der Mädchen bedroht und ihnen mit Verschleppung gedroht haben soll. Ein Lokaljournalist hat uns damals im Interview die Situation so beschrieben. Waldmünchen wurde in dieser Zeit medial regelrecht als rückständiger Hinterwäldlerort vorgeführt. Eine Stadt, in der schlimme Dinge passieren.
Und du hast es gerade gesagt, Stefan Halder und sein Team stehen in dieser Zeit unter großem Druck, was jetzt auch wiederum nicht besonders förderlich für ein Vorankommen in den Ermittlungen war.
Man hatte immer das Gefühl, man muss sofort Ergebnisse bringen. Und es war natürlich sehr schwierig, hier konzentrierte und genaue Ermittlungen durchzuführen, die natürlich notwendig sind in so einem Fall. Es waren eine Vielzahl von Vernehmungen erforderlich, Spurenuntersuchungen waren notwendig. Die Untersuchungen, die dauern eine gewisse Zeit und man kann nicht sofort Ergebnisse präsentieren. Allerdings durch diesen medialen Druck waren wir auch gezwungen, regelmäßig Ergebnisse zu präsentieren.
Parallel wird eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die die Ermittlungen voranbringen oder die zu Mareike führen. Anfangs sind das 5.000 Euro, doch dann schaltet sich das bayerische Innenministerium ein und die Summe verzehnfacht sich. 50.000 Euro Belohnung für Hinweise werden schließlich ausgesetzt. Das zeigt natürlich auch, welche Dimensionen der Fall inzwischen erreicht hat.
Und führt das dann zu neuen Hinweisen tatsächlich?
Nein, nichts. Also gehen die Ermittler dann den nächsten Schritt, die Fahndung im Fernsehen mit einem Zeugenaufruf bei Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF. Die wohl größte Bühne, in Anführungszeichen, die es für so einen Fall damals gibt. Doch selbst das verpufft. Weder die 50.000 Euro Belohnung noch Millionen Fernsehzuschauer bringen dann den entscheidenden Hinweis. Und mit jedem Tag, kann man sagen, der vergeht, schwindet die Hoffnung, Mareike noch zu finden. Es ist dann der Moment, in dem klar wird, mit herkömmlichen Mitteln kommen die Ermittler hier nicht mehr weiter.
Im Oktober verschwindet Mareike, hatten wir gesagt. Jetzt ist also schon Weihnachten und Silvester vergangen, ohne dass was Genaueres zu ihrem Verbleib bekannt geworden wäre. Und jetzt wird es eben dünn. Und einen letzten Weg gehen die Beamten jetzt aber noch. Der führt sie nach München. Sandro, wohin genau wenden sich die Ermittler jetzt aus Regensburg in München?
Inzwischen ist es Februar 2004. 4 Monate ist Mareike nun verschwunden. 4 Monate ohne Spur, ohne Antwort, ohne Hoffnung. Und jetzt ziehen die Regensburger Ermittler ihre letzte Karte. Sie holen die Kollegen von der sogenannten operativen Fallanalyse dazu. Man kennt diese Kriminalisten vermutlich eher unter einem anderen Begriff. Es geht um die sogenannten Profiler. Wer bei Profiler jetzt aber an die düsteren Genies denkt, die einen Tatort betreten und in 3 Sekunden sagen, der Täter ist ein Einzelgänger, Mitte 30, gestörtes Verhältnis zur Mutter, der schaut zu viele Serien, muss man sagen. Denn die Realität ist unspektakulärer. Jedes Verbrechen erzählt etwas über den Menschen, der es begangen hat. Und die Profiler lesen keine Gedanken, sie lesen Tatorte, könnte man sagen. Wobei, bei unserem Dreh haben wir festgestellt, das Wort, den Begriff Profiler, hört Alexander Horn, der Leiter der operativen Fallanalyse beim Polizeipräsidium München, gar nicht gerne.
Alexander Horn, wer sich jetzt öfter mit Kriminalfällen auseinandersetzt, der hat diesen Namen vielleicht sogar schon mal gehört. Deutschlandfunk Kultur hat ihn mal als prominentesten deutschen Profiler bezeichnet. Da ist das Wort wieder. Du hast es gerade schon mal angerissen. Profiler, gibt es so das Klischee, kommen an den Tatort, wissen in 3 Sekunden, was passiert ist und wer in Frage kommt. Sag doch aber bitte noch mal genauer, wer ist jetzt Alexander Horn und warum mag er den Begriff Profiler nicht ganz so gerne?
Alexander Horn hat das schon mal in einem Podcast, Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen, erklärt. Seine Begründung, Profiler beschränke sich zu sehr auf das Täterprofil. Eine Fallanalyse ist aber viel mehr als das. Und Alexander Horn ist bekanntlich ein Fallanalytiker, so sieht er sich. Ihm geht es darum, den kompletten Fall zu rekonstruieren, wirklich zu verstehen, was ist hier passiert. Also kommt nochmal alles auf den Tisch und wird neu bewertet. Jede Spur, jeder Mensch, der mit dem Geschehen in Verbindung steht, jedes Detail. Aus diesem Puzzle ziehen die Fallanalytiker dann Rückschlüsse auf das Verhalten des Täters. Und daraus wiederum leiten sie ab, was für ein Mensch könnte der Täter sein? Wie lebt er? Wie tickt er? Welche Gewohnheiten, Eigenschaften hat er? Und ganz wichtig, was verrät ein Verbrechen über den Menschen dahinter, über den Täter? Warum ist er so vorgegangen? Zu Alexander Horn, er hat die Fallanalytik in München mit aufgebaut und leitet die sogenannte OFA, also die operative Fallanalyse, seit ihrer Gründung 1998. Und seitdem hat er in vielen Fällen zur Aufklärung mit beigetragen. Vermutlich können sich auch noch viele der Crimetime-Zuhörer erinnern an die spektakuläre Jagd nach dem sogenannten Maskenmann, ein Sexualstraftäter und Serienmörder, der nachts maskiert in Zeltlager oder Schullandheime eingedrungen ist, mehrfach Jungen missbraucht hat und 4 Kinder getötet hat. An der Überführung dieses Täters war Alexander Horn zum Beispiel maßgeblich beteiligt.
Er ist also echt eine Nummer in der Ermittlerwelt, wenn man so will. Und das heißt aber auch, 1998 wurde die operative Fallanalyse gegründet, hast du gesagt. Die gibt es zu dem Zeitpunkt, als er zum Fall Mareike G. hinzugeholt wird, noch gar nicht so lange. Und der Fall ist auch gleich mal ganz anders als andere, die er so auf den Tisch bekommen hat bisher.
Ja, wenn wir normal eine Fallanalyse machen, haben wir eigentlich einen Tatort, wir haben eine Leiche und wir haben die Informationen zum Opfer. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die wir brauchen. In dem konkreten Fall war es eben ganz anders, denn wir hatten keine Leiche und wir hatten auch eigentlich keinen Tatort. Das war natürlich die Frage, ist diese Wohnung Tatort? Aber auch diese Frage galt es erstmal zu diskutieren im Rahmen unserer Analyse. Ist das denn hier tatsächlich der Handlungsort? Und das hat es natürlich sehr außergewöhnlich gemacht. Denn wenn wir von 3 eigentlich Grundvoraussetzungen 2 schon nicht haben, macht es sehr schwierig. Und da war auch klar für uns, dass das ein Fall ist, der mit Sicherheit an die Grenzen des Machbaren für uns gehen wird.
Und trotzdem hat Alexander Horn den Fall ja angenommen. Was macht er dann und wie muss man sich das vorstellen? Kommt er da allein nach Waldmünchen, guckt sich das alles nochmal an oder wie viele sind da mit dabei?
Nein, er kommt nicht allein, er kommt mit einem kleinen Team und die fangen ganz vorne an. Komplette Akten lesen, sich einarbeiten, jeden Stein nochmal umdrehen und dann der entscheidende Schritt, sie gehen zurück an den Ort, wo alles begann. Mareikes Wohnung.
Da wurden ja aber schon ganz umfangreich Spuren gesammelt. Wir erinnern uns an Gerhard Knorr, den Tatortermittler, der von 2600 Spuren insgesamt gesprochen hat. Warum jetzt nochmal? Da ist doch schon alles abgegrast, könnte man denken.
Ja, es gibt die eine Frage, an der alles hängt. Ist es in der Wohnung passiert oder draußen? Dafür rekonstruieren sie dann den Abend Minute für Minute und sie legen Die Zeugenaussagen praktisch daneben. Wir erinnern uns, die Nachbarin und die Frau im Hotel, beide haben in dieser Nacht etwas gehört. Jetzt prüfen die Fallanalytiker knallhart nach, welche Geräusche aus dieser Wohnung hätte man draußen überhaupt hören können. Das Ergebnis war, Rufe ja, durch das gekippte Küchenfenster und auch das Knallen der Wohnungstür wäre nach draußen gedrungen. Heißt, die Zeuginnen könnten genau das gehört haben, was in dieser Nacht in der Wohnung passiert ist. Schreie, Klopfen, eine zuschlagende Tür. Und die Frage ist, wie könnte die Handlung in der Wohnung abgelaufen sein?
Und für euren Film 2015 hat damals auch Moderator Peter Escher ein Interview mit Alexander Horn geführt. Und darin hat er noch weitere interessante Details genannt.
Auf der einen Seite hatten wir im Wohnzimmer die Situation, dass Brotzeitutensilien dort noch standen. Das war ja eigentlich außergewöhnlich, denn es waren Gegenstände, die normalerweise im Kühlschrank geräumt gehört hätten. Also war der Eindruck, hier ist eine Situation beendet worden, aber nicht zu Ende geführt. Unter Umständen überraschend. Was für uns ganz bezeichnend war, war die Situation im Schlafzimmer. Es war dort das Bett zur Hälfte bezogen. Also auch da eine Handlung angesetzt, aber nicht zu Ende geführt. Und dies ließ für uns den Rückschluss zu, dass unter Umständen sich dann in diesem Setting sozusagen eine schnelle dynamische Situation entwickelt hat.
Und wenn wir die schnelle dynamische Situation mal kurz übersetzen, das heißt, da hat ein Kampf stattgefunden?
Genau. Das Szenario könnte so ausgesehen haben, Mareike ist zu Hause, schläft auf dem Sofa. Das wiederum würde zur Aussage des Freundes passen, der sie durchs Fenster schlafend gesehen hat. Irgendwann wird sie wach, isst vielleicht noch etwas, das Essen auf dem Tisch, wir erinnern uns, das stand noch da. Und dann hört Mareike möglicherweise ein Geräusch aus dem Schlafzimmer. Sie geht hin, schaut nach und da steht jemand.
Hier war es eine kurze Dynamik, die für uns eher darauf hindeutete, dass jemand sozusagen einen Angriff startet, das Opfer sich zur Wehr setzt und es kommt zu so einer Verfolgungssituation. In dem Zusammenhang dürfte vermutlich auch dieses Glasgefäß zu Bruch gegangen sein. Wir fanden ja zum Schluss auf dem Küchenboden kleine Glassplitter, aber das zerbrochene Glasgefäß haben wir nicht gefunden. Das deutete für uns eben darauf hin, dass der Täter auch dieses vermutlich entsorgt hatte, denn im Müll war es nicht zu finden. Also insofern ein Aufräumen mehr oder weniger auch nach der Tat. Und diese Verfolgungssituation dürfte sich ins Treppenhaus raus verlagert haben. Denn es gab die Situation, dass eine Zeugin ein Türknallen gehört hat und das nach einem kurzen Hilferuf und dann endet abrupt diese ganze Dynamik. Das ist etwas, was wir ja auch wissen, denn auf einmal war dann auch kehrte unheimlich schnell Ruhe in diese ganze Situation ein.
Nur noch einmal kurz zur Information, dass die zustimmenden Geräusche, das ist Moderator Peter Escher, den man da im Interview hört. So, es kehrt unglaublich schnell Ruhe ein. Das würde ja vielleicht auch erklären, weshalb die Zeuginnen, die ja Hilferufe schon gehört hatten, dann aber doch nicht weiter beunruhigt waren, eben weil das nur so kurz war. Oder wie muss ich das verstehen?
Das könnte gut sein. Das ist das Tückische an solchen Fällen. Erst im Nachhinein, wenn alle Puzzleteile auf dem Tisch liegen, ergibt sich das ganze Bild. Vorher hat man da nur Fragmente.
Und warum dann diese plötzliche Ruhe so schnell einkehrt, dafür gibt es in den Überlegungen von Alexander Horn eigentlich nur eine Erklärung.
Die Tür wurde zugeschlagen und dann dürfte auch relativ schnell der Angriff gegen den Hals gesetzt worden sein. Weil das natürlich etwas ist, was wir sehr häufig finden. Wenn Opfer schreien anfangen, setzen die Täter den Angriff gegen den Hals, um das Opfer am Schreien zu hindern.
Mit anderen Worten, Alexander Horn und sein Team gehen davon aus, dass Mareike nicht mehr lebt.
Das war von Anfang an ihre Arbeitshypothese. Die Umstände, die Widersprüche in der Spurenlage, alles spricht damals dafür.
Und was machen Sie dann mit dieser Erkenntnis? Wie geht es dann mit weiter?
Sie nehmen sich die Wohnung nochmal vor, Zentimeter für Zentimeter. Und jetzt zahlt sich etwas aus, womit niemand gerechnet hat, Mareikes Fotos. Ich hatte es anfangs erwähnt, sie hingen ja überall an den Wänden in ihrer Wohnung, Dutzende Aufnahmen überall. Und beim Vergleich dieser Fotos sozusagen mit dem Ist-Zustand der Wohnung nach Mareikes Verschwinden fällt den Ermittlern etwas auf.
Und wir sahen uns diese ganzen Fotos an, weil die große Frage, die sich ja für uns auch stellte, war, wie kam es denn dazu, dass sie aus der Wohnung raustransportiert worden ist? Unter der Maßgabe, sie ist in der Wohnung getötet worden. Und da fiel uns eine Decke auf, die bei den Tatortaufnahme dann aber nicht festgestellt worden ist. Auf den Fotos war eine so eine Sternendecke, regelmäßig zu sehen, immer wieder auf der Couch war diese Decke und die gab es zumindest in der Sicherstellung des Tatortes, spielte die keine Rolle mehr. Und das führte uns zu dem Gedanken, ob es nicht wahrscheinlich ist, dass der Täter zum Abtransport der Leiche diese blaue Decke verwendet hat.
Und damit sind die Fallanalytiker ja jetzt schon mal ein ganzes Stück weiter. Jetzt müssen sie aber aus den Informationen und Theorien zum Ablauf ein Profil des Täters entwickeln. Und sie sagen, der Täter muss einen Bezug zu Mareike gehabt haben, denn Es gibt keine Einbruchsspuren. Also Punkt 1, Täter und Opfer haben sich gekannt.
Das Zweite, was sehr wichtig war, war die Frage des Alters. Und hier war es so, dass wir ihn grundsätzlich in derselben Alterskategorie eingeschätzt haben. Aber aufgrund des sehr kontrollierten Verhaltens, dieses Spurenbewusstseins, hatten wir ihn etwas älter eingeschätzt, bis ca. 30 Jahre. Das war für uns ein wichtiger Punkt. Wir gingen auch davon aus, dass er vermutlich alleine lebt. Er hat die Gelegenheit zur Tat. Er kann nachts schnell über ein Fahrzeug verfügen, weil das war das Nächste. Die Leiche musste auch wegtransportiert werden. Und dass er auch somit keiner Sozialkontrolle unterliegt. Also nicht verheiratet ist und hier dem Partner irgendwie das erklären muss, sondern da eben die Gelegenheit zur Tat hat.
Nochmal kurz zum Verständnis. Alexander Horn spricht von einem Spurenbewusstsein und meint damit, dass der Täter hinterher offenbar noch aufgeräumt hat.
Ja, genau. Erstens, er hat offenbar den Gegenstand verschwinden lassen, von dem die Glasscherben stammen. Dass überhaupt noch Scherben da waren, reines Glück. Der Täter hatte schlicht ein paar übersehen. Zweitens, der fehlende Mantel, die Schuhe, das Handy, alles inszeniert. Es sollte so aussehen, als hätte Mareike ihre Wohnung freiwillig verlassen. Nur diese Inszenierung des Täters war fehlerhaft. Was er nicht beachtet oder nicht bemerkt hat, Mareikes Wecker war gestellt für die Frühschicht. Und Verabredung hatte sie keine. Also wer, kann man sich fragen, verschwindet freiwillig und stellt sich vorher den Wecker für den nächsten Morgen?
Fassen wir nochmal zusammen. Die Ermittler sagen, die beiden müssen sich gekannt haben. Es gibt nämlich keine Einbruchsspuren. Sie sagen, er muss ungefähr in dem und dem Alter und wahrscheinlich alleine gewesen sein. Und mit all diesen Punkten, die sie sich da erarbeitet haben, gehen sie jetzt durch den Bekanntenkreis von Mareike, weil es soll ja ein Bekannter gewesen sein, und gucken, wer passt da rein oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, genau so. Es gab ja rund 120 Männer im engeren Umfeld von Mareike und nun kommt aber zusätzlich das von den Ermittlern erstellte Täterprofil noch ins Spiel. Und dann wird der Kreis der in Frage kommenden Personen schnell kleiner.
Mit dem Täterprofil konnte man es reduzieren auf 7 Personen, die aufs Täterprofil passten. Und an Nummer 1 der Verdächtigen sozusagen stand der Arbeitskollege von ihr, der 30-jährige Stefan B.
Stefan B., das ist der Arbeitskollege, der auch auf Mareikes Partys war. Der Mann mit dem Nasenbluten, mit dem Blutfleck an der Tür.
Genau der. Aber die Sache mit dem Blut, die konnte er ja glaubhaft erklären. Er war von der Polizei ja bereits mehrfach befragt worden und hatte jedes Mal eine Erklärung parat für alles. Ihm war also nicht beizukommen bis dahin.
Ermittler Stefan Halder saß Stefan B. natürlich auch mehrfach gegenüber. Er ist gebürtiger Brandenburger, wie auch Mareike und ihre Familie. Und Stefan Halder erinnerte sich im Interview mit euch 2015 an einen eher introvertierten Typen und daran, dass er auch ein richtig guter Freund von Mareike gewesen sei.
Wir wissen aus unseren Ermittlungen, dass Mareike ihm immer wieder geholfen hat, dass er vielleicht doch irgendwann mal eine Frau kennenlernen würde. Sie hat ihm bei Formulieren von Kontaktanzeigen geholfen und sie hat ihn auch in Modefragen beraten. Also was kann er sich kaufen, wie kann er sich anziehen? Allerdings war es auch so, dass wir sehr wohl mitbekommen haben, dass Stefan B. an Mareike schon etwas interessiert war. Allerdings war das Interesse von Mareike an Stefan B. nicht in dieser Form gegeben. Sie hat ihn als Kumpel gesehen, wollte aber mit ihm keine Beziehung haben.
Und das bedeutet jetzt, die Ermittler laden Stefan B. nochmal zur Vernehmung. Aber so richtig was in der Hand gegen ihn, außer dass er ins Profil passt, das haben sie ja nicht wirklich. Also es gibt ja auch keinen Beweis.
Nein. Und das muss man sich klar machen, die Ermittler haben nichts. Keinen Beweis, keine Leiche, nichts Gerichtsfestes. Ihr Ziel in dieser Vernehmung ist deshalb glasklar, ein Geständnis. Das wollen sie. Es ist ihre einzige Chance, alles oder nichts.
Dementsprechend sind die Fallanalytiker um Alexander Horn gefordert und sie überlegen sich jetzt eine Strategie.
Wir haben uns ja gerade die Kollegen aus Regensburg sehr viel Gedanken gemacht, wer das sein könnte. Wir haben ja auch Kollegen dafür genommen, die Erfahrung haben in solchen Vernehmungen entsprechend, die auch mit ihm noch gar keinen Kontakt im Vorfeld hatten. Das war auch ein wichtiger Gedankengang. Mhm. Und dann dauert es einige Stunden und dabei wurde auch deutlich, oder was ein wesentlicher Punkt war, auch Verständnis zu signalisieren für seine Situation, für seine Lebenssituation, in der er sich befindet. Und all das in der Summe führte eben dann dazu, dass er nach mehreren Stunden auch zugegeben hat, die Mareike getötet zu haben.
Ja, wir haben es gerade gehört. Es dauerte Stunden, sagt Alexander Horn. Rückblickend sprechen die Ermittler von 8 bis 11 Stunden. Ein Nervenkrieg, könnte man sagen, den die Kriminalisten schließlich gewinnen. Denn Stefan B. gesteht endlich. Er sagt aus, er sei durchs Fenster in Mareikes Wohnung eingestiegen und Dann hat sie ihn dabei überrascht.
Und den Ermittlern hat Stefan B. dann auch sehr detailliert erzählt, wie er gehandelt hat und wie das alles abgelaufen ist, nachdem er Mareike getötet hatte. Kripo-Ermittler Stefan Halder, der war zwar nicht direkt bei dieser Vernehmung dabei, hat es aber im Interview mit euch nochmal rekapituliert.
Stefan B. hat uns auch zugegeben, dass er Mareike, nachdem er sie getötet hatte, in eine Decke gewickelt hatte und sie sich nach Hause verbracht hat. Am nächsten Tag, also am 13.10.2003, ging er ganz normal in die Arbeit. Und nach der Arbeit hat er versucht, den Leichnam von Mareike in einem Waldgebiet in der Nähe von Waldmünchen zu vergraben. Er ist dort mit seinem Fahrzeug eingesunken und hat dort dann versucht, mit dem Fahrzeug wieder freizufahren und hatte Angst, dass er dort gesehen wurde. Aus diesem Grund hat er die Leiche wieder zurück in seine Wohnung verbracht. Er hat dann das Fahrzeug gereinigt und ist dann einen Tag später in ein Waldstück in der Nähe der Gemeinde Rötz gefahren und hat dort Mareike im Gestrüpp niedergelegt und abgedeckt. Durch den Kontakt zur Mutter war Stefan B. natürlich auch über die Suchmaßnahmen der Polizei informiert. Er war darüber informiert, dass wir mit Hubschraubern suchen würden. Er war darüber informiert, dass Spurensicherungen an seinem Fahrzeug durchgeführt wurden. Und er hatte Angst, dass Erdproben gegebenenfalls darauf Rückschlüsse ziehen lassen könnten, wo er die Leiche vergraben hatte. Dies hat ihn dann dazu veranlasst, zwei Wochen später den Leichnam aus dem Waldgebiet in Rötz weiter wegzufahren, und zwar in ein Waldgebiet nach Sulzbach-Rosenberg bei Siebeneichen.
Stefan B. führt die Ermittler dann auch selbst zu der Stelle, wo er Mareike letztendlich vergraben hat.
Ja, und wenn er das nicht getan hätte, dann wäre Mareike vielleicht sogar nie gefunden worden. So zumindest hat es der damalige Tatortermittler Gerhard Knorr eingeschätzt.
Das war sicherlich kein Bereich, wo sich Spaziergänger hinbewegt, sondern es war in einem kleinen Waldstück wirklich ziemlich mittig. Wer sie eventuell finden hätte können, das wäre der Pilzsucher gewesen oder der Waldarbeiter, der hier Holzarbeiten gemacht hätte. Die Chance hätte bestanden, aber war eher unwahrscheinlich, weil wirklich nicht auf Anhieb zu erkennen war, dass da jemand vergraben ist.
Hat Stefan B. denn was dazu gesagt, warum er Mareike getötet hat?
Seine Erklärung war, er hatte Angst vor einer Anzeige und wollte sie deshalb zum Schweigen bringen. Und jetzt kommt das vielleicht Verstörendste. Es war nicht das erste Mal, dass er in Mareikes Wohnung eingestiegen ist, ohne dass sie natürlich davon wusste bzw. etwas bemerkt hat.
Die Details hat euch Ermittler Stefan Halder im Interview erzählt.
Er räumte ein, dass er in der Vergangenheit schon mehrfach in der Wohnung von Mareike war und bei dieser Gelegenheit sich den ein oder anderen Slip mitgenommen hatte. Auch räumte er ein, dass Mareike sehr wohl für ihn ein Mädchen gewesen wäre, mit der er seine Zukunft planen wollte.
Das klingt ja jetzt schon so, als hätte er eine gewisse Obsession entwickelt. Was mich jetzt aber tatsächlich echt schockiert, wie strukturiert er vorgegangen ist bei all dem.
Ja, und seine Erklärung dafür klingt wie aus einem schlechten Film, kann man sagen. Er hat ausgesagt, dass er aus Krimiserien wusste, worauf man achten muss, wenn man Spuren verwischen will. Also hat er den Tatort gereinigt und sein Auto gleich mit. Und der perfideste Teil: durch seinen engen Kontakt zur Mutter war er immer über den Stand der Ermittlungen im Bilde. Wir haben das schon gehört. Das hat uns Stefan Halder erzählt. Der Täter saß quasi immer mit am Tisch.
Und ihr hattet damals 2015 auch mit der Mutter ein Interview geführt. Kannst du daraus noch erinnern, wie war das für die Mutter, das festzustellen, dass der Täter tatsächlich aus dem engsten Umkreis kommt?
Sie war natürlich geschockt, dass es gerade der Arbeitskollege von Mareike war, der bei ihr praktisch ein- und ausgegangen ist, der ihr geholfen hat bei der Suche, als Mareike noch verschwunden war, der mit Fahndungsplakate ausgeteilt hat. Er hatte selber sogar so ein Plakat mit dem Auto, ist damit rumgefahren. Und ja, für die Mutter war das natürlich der schlimmste Albtraum.
Der einzige schwache Trost, wenn man so will, ist eigentlich nur, dass jetzt Gewissheit darüber herrscht, was mit Mareike passiert ist, und das ist ungefähr ein halbes Jahr nach ihrem Verschwinden. Ungefähr ein Jahr nach der Festnahme von Stefan B. im März 2005 beginnt dann in Regensburg der Prozess gegen den inzwischen 31-jährigen Kollegen von Mareike. Und Sandro, wie verhält er sich denn dann vor Gericht? Sagt er aus oder wie muss man sich das auch vorstellen, den Moment im Gerichtssaal?
Stefan B. wird damals in einer schusssicheren Weste in den Gerichtssaal geführt. Das hat die Mutter erzählt, die auch mit im Gerichtssaal war. Und das hat sie schon beeindruckt. Denn offenbar fürchtete man, dass dem Täter jemand etwas antun könnte. So aufgeheizt war damals die Stimmung. Die Süddeutsche Zeitung war beim Prozessauftakt auch vor Ort. Die Kollegen beschrieben die Szenerie damals so: Der Angeklagte nennt mit leiser, stockender Stimme seine Personalien. Mehr bekommen die Prozessbeobachter zunächst nicht zu hören. Danach wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, denn Stefan B. will zwar aussagen, aber weil es um seinen intimsten Lebensbereich geht, unter anderem um sein Sexualverhalten, möchte er das nicht in einer öffentlichen Verhandlung tun.
Du hattest schon erwähnt, auch Mareikes Mutter sitzt natürlich mit im Gerichtssaal. Wie ist das denn jetzt für sie gewesen, dem Mann gegenüberzustehen oder gegenüber zu sitzen?
Sie war da in Begleitung der Seelsorge und man hatte sie zuvor auf alles vorbereitet, was sie da erwartet. Die Kameras, die Reporter, den ganzen Medienrummel. Die Mutter hat uns gegenüber erzählt, dass sie fürchterliche Angst vor diesem Prozess hat, da dem Täter gegenüberzutreten. Aber sie hat es getan und so wie sie es in Erinnerung hat, hat Stefan B. im Prozess immer wieder versucht, sich herauszureden, bis zuletzt. Und das hat die Mutter natürlich noch zusätzlich schockiert.
Und wie urteilt das Gericht dann schließlich über ihn?
Am 27. Juni 2005 fällt dann am Landgericht Regensburg das Urteil: lebenslange Haft für Stefan B. Die Urteilsbegründung liest sich beklemmend. Er habe sich in Mareike verliebt, wollte mit ihr eine Familie gründen, ein Haus bauen. Dafür hatte er bereits 50.000 Euro angespart. Und das, obwohl er sonst extrem geizig lebte. Er sammelte Lebensmittel und holte sich Kleidung aus Altkleidercontainern. Engeren Kontakt zu Frauen hatte er nie, aber zu Mareike entwickelte er eine regelrechte Obsession. Er beobachtete sie, er stahl wiederholt ihre Unterwäsche. Und genau das hatte er auch in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober vor. Doch diesmal wird er eben überrascht von Mareike selbst. Es kommt zum Kampf und am Ende erwürgt er sie. Danach beginnt er seine Spuren zu verwischen, systematisch, kaltblütig.
Lebenslange Haft, das heißt, unter Umständen kann das auch bedeuten, dass Verurteilte nach 15 Jahren verlegt werden oder der Rest der Haftstrafe zu einer 5-jährigen Bewährung ausgesetzt wird. Und wir haben beim Landgericht Regensburg nochmal nachgefragt und im Fall Stefan B. ist das tatsächlich so. Nach 15 Jahren ist seine Haft zur Bewährung ausgesetzt worden und auch diese 5 Jahre sind um, sodass er seine Haft seit ungefähr einem Jahr inzwischen verbüßt hat. Und ich habe in der Vorbereitung für diese Folge auch mal geschaut, was gibt es so an Berichten, an Dokumentationen über diesen Fall und habe auch festgestellt, der Fall wird immer wieder mal besprochen und scheint die Menschen auch immer wieder zu beschäftigen, uns ja eingeschlossen. Wie war das denn für die Ermittler? Also wie haben Sie über den Fall gedacht? Als ihr mit ihnen gedreht habt, war das ja immerhin auch schon über 10 Jahre her.
Dieser Fall hat alle geprägt, natürlich vor allem die Ermittler selbst. Warum? Weil hier so vieles zum ersten Mal oder in einer extremen Konstellation zusammenkam. Eine erschlagende Menge an Spuren, trotzdem monatelang keinen wirklichen Ansatzpunkt. Und dann eine Fallanalyse, wie sie es so noch nie zuvor gegeben hatte, ohne Leiche, ohne Tatort, aus dem Nichts heraus. Kein Wunder also, kann man sagen, dass die Ermittler untereinander noch Jahre über diesen Fall gesprochen haben.
Wir erinnern uns zum Beispiel an den Tatortermittler Gerhard Knorr. Er hat euch ja erzählt, so viele Spuren, insgesamt 2600, waren es noch nie, die er bei einem Fall bearbeitet hat. Aber auch was anderes ist ihm ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Was den Fall wirklich schwierig gemacht hat, das war das Nachtatverhältnis der Täter gezeigt. Also es hat sich ja dann in der Folge herausgestellt, dass es so Lieblingssendungen von ihm gibt. Und unter anderem haben da so Sendungen dazugehört wie CSI und dem Täter auf der Spur, wo er sich wirklich damit beschäftigt hat, welche Spuren am Tatort entstehen und wie er die beseitigen kann. Und das hat er versucht, ja, sage ich, möglichst gut umzusetzen, hat dabei, wie die meisten Täter, aber Gott sei Dank den ein oder anderen Fehler gemacht, sodass letztendlich dann doch Spuren zu finden waren, die zumindest eindeutig belegen konnten, dass eine Kampfhandlung stattgefunden hat und dass man sehr zeitnah wusste, dass man von einem Kapitaldelikt ausgehen muss.
Dieser Fall war für mich der bislang spektakulärste Fall in meiner Laufbahn bei der KP Regensburg. Das Handeln des Täters, die Kaltblütigkeit des Täters haben mich erschüttert. Eine derart strukturierte Durchführung einer Tat habe ich bislang noch nicht erlebt.
Also es war mit Sicherheit ein sehr schwieriger Fall für uns, aus dem Grund, dass wir eben sehr wenig hatten. Das heißt, zwei wesentliche Elemente, Tatort und Leiche, fehlen. Das heißt, wir mussten viel, viel stärker mit Hypothesen arbeiten und da auch die Methodik an ihre Grenze führen. Es hat funktioniert und die Ergebnisse sprachen auch für sich, aber es war mit Sicherheit ein sehr schwieriger Fall, mit dem wir hier zu tun hatten.
Ja, wir haben hier auch noch gehört den damaligen Leiter der Ermittlergruppe, Kriminaloberrat Stefan Halder von der Kripo Regensburg, und auch den Leiter der operativen Fallanalyse, Alexander Horn, die den Fall Mareike G. nochmal resümiert haben. Was weißt du denn, Sandro, wie ist es im Nachgang der Mutter noch ergangen?
Soweit wir wissen, ist die Mutter nach den Geschehnissen aus Waldmünchen weggezogen für einen Neuanfang, soweit das überhaupt möglich ist. Ihre Tochter Mareike hat sie natürlich immer bei sich im Herzen, für immer in ihrer Erinnerung.
Vielen Dank, Sandro, dass du den Fall Mareike G. uns heute noch mal näher gebracht hast, mit uns über deine und eure Arbeit an dem Film gesprochen hast, der damals dazu entstanden ist, ja, und deine Recherchen mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
Ich danke herzlich für die Einladung.
An der Stelle möchte ich Ihnen noch eine Hörempfehlung mit auf den Weg geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und die heißt Eltern ohne Filter. Es ist genau das, wonach es klingt. Eltern antworten ehrlich auf die Frage, wie es ihnen geht. Denn als Mutter oder Vater seine Kinder aufwachsen zu sehen, das ist nicht immer nur leicht und schön, sondern auch anstrengend und manchmal zum Verzweifeln. Genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Tim, Else und Jim mit ihren Gästen ehrlich und ungefiltert. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds. Außerdem gibt's die Eltern ohne Filter auch bei Instagram. An der Stelle auch noch ein Dank an Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu unserer heutigen Folge oder zu unserem Podcast im Allgemeinen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.